3 Punkte liegen zwischen Tabellenplatz 2 und Tabellenplatz 11 in der zweiten Bundesliga der Männer. Jedes Wochenende ist fröhliches Tabellenspringen angesagt und mittendrin dabei die SV Elversberg. Der SSV Jahn Regensburg hat damit als Tabellenletzter jetzt nicht so ganz viel mit zu tun. Aber über diese beiden Vereine und die Lage der Liga spreche ich jetzt mit SVE-Fan Jonas Nicolai und Jahn-Blogger Thomas Süß. Viel Spaß.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi ist zu, kurze Abwehr, lang genug für Willi Landgraf.
Wagner, Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Gewühl.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Ja, wir sind zurück mit einer neuen Ausgabe der Ligatour zur zweiten Bundesliga der Männer. Ich bin Eva-Lotta Bohle. Meine Stimme ist heute nur so zu 75% anwesend. Ich bitte das zu entschuldigen. Es ist Winter. Mein Fußballverein macht mal ausnahmsweise nicht ganz so viel falsch. Von daher ist meine Stimme etwas strapaziert. Aber ich freue mich sehr, euch pünktlich zur Adventszeit mit besinnlichen und weniger besinnlichen Themen zu unterhalten. Aber das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern habe mir zwei wunderbare Gäste dafür eingeladen. Zum einen ist Jonas Nicolai mal wieder dabei, den ihr sicherlich noch von der letzten Elversberg-Folge kennt. Hallo Jonas, schön, dass du dabei bist.
Hallo, danke, dass ich wieder da sein darf. Und freue mich auch, dass ich wieder da sein darf, dass wir es geschafft haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben letztes Mal drüber spekuliert. Und dann darf ich Thomas Süß vom Der Jahn-Blog ja begrüßen. Ich glaube, du bist auch das erste Mal im Rasenfunk dabei, hast ja aber das Intro fachgerecht mitgetrommelt für alle und mitgesprochen für alle, die hier nur mit Audio dabei sind. Hallo Thomas.
Servus, ja, ich höre ganz gern tatsächlich die Ausgaben zur Frauenbundesliga. Verfolgt das immer so ein bisschen mehr.
Das.
Und ich bin immer noch ein bisschen verwirrt von diesem ganzen Jubel da am Anfang, Tor und sowas, diese Jubel, die kenne ich gar nicht mehr. Es ist beim Jahren viel zu selten. Ich weiß nicht, was bedeutet das? Kann mir das jemand erklären?
Ja, wir legen dir direkt den Finger in eine Wunde, auch schon mit dem Intro. Dafür sind wir bekannt. Aber bevor wir starten, wie immer natürlich auch der Hinweis, der Rasenfunk, er ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Er finanziert sich ausschließlich durch eure Spenden als Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt Rasenfunk-SupporterInnen werden. Und stellvertretend geht der Dank dafür raus in dieser Folge an Marco B., Caterva Colonia, Jan, ein Fan aus Österreich, der da hinten und Samuel L. Vielen Dank, dass ihr Rasenfunk-SupporterInnen seid und ihr ermöglicht unter anderem, dass unsere Gäste ein Honorar kriegen, aber eben auch, dass Marco und ich hier ab und zu mal über die zweite Liga quatschen dürfen. Das freut uns sehr. So, aber jetzt lass uns tatsächlich mal reinstarten und da wie gewohnt als erstes auf die Lage der Liga schauen. Es ist ja schon wieder einiges passiert. Diese zwei Wochen, das ist einfach fast, also kannst du ein ganzes Buch mitfüllen. Unter anderem wurde ja Steffen Baumgart nach dem 2:2 gegen Schalke beim HSV entlassen. Und dieser HSV, der konnte am Wochenende unter Interimstrainer und vielleicht neuem Cheftrainer Merlin Polzin das erste Mal seit dem 20. Oktober wieder ein Pflichtspiel gewinnen. Aber lass uns doch mal generell auf die Liga gucken. Jonas, was fällt dir denn da so besonders auf momentan?
Also ich finde es einfach krass. Ich habe beim letzten Mal, als ich hier sein durfte, habe ich gesagt, ich freue mich, dass wir irgendwo der Tabelle sind. Das gibt's halt im Moment so gar nicht. Also entweder spielt der Verein oben mit oder hat zumindest die Chance, oben anzugreifen von der Punktzahl her. Oder dann ab 12 fangen die Vereine dann an, die unten mitspielen. Also es gibt keinen Verein, der jetzt irgendwie so, wo man sagt, so, da wird man jetzt mal schauen, ob der noch irgendwo reinrutscht oder so. Die hängen schon alle irgendwo mit drin. Also das finde ich schon irgendwie krass, dass sich das auch kaum oder wenig ändert auch. Finde ich schon bemerkenswert.
Das ist alles irgendwie so zwischen Genie und Wahnsinn, ehrlicherweise gesagt. Also ich habe mir die Tabelle gerade aufgemacht. Nebenbei bemerkt, danke HSV, ist mal gut zu wissen, dass wir erfolgreicher sind wie ihr hier. Wir hatten vom 2.11. das letzte Mal gewonnen gegen so einen Verein, irgendwie Elversberg heißt der. Also, weiß nicht, ob ihr den kennt. Auf jeden Fall, wenn ich mir die Tabelle halt auch so anschaue, wie gesagt, so Genie und Wahnsinn, da ist jetzt leidvolle Erinnerung, momentan Nürnberg ja auf 12. Die haben vor ein paar Wochen noch 3-8 gegen uns gewonnen. Gut, dass es jetzt nicht schwer ist, gegen uns mit vielen Toren zu gewinnen. Es ist bekannt. Aber es mit 3-8 meint man eigentlich nicht, dass die auf 12 sind. Oder auch Greuther Fürth, die 4-0 gegen uns am Anfang der Saison gewonnen haben, wo du dir gedacht hast, wow, krass, also die ziehen mal wieder durch, ne? Die sind bestimmt oben mit dabei, sind auf Platz 13 und da brannte ja mittendrin der Baum. Alex Zorniger weg, ich kann den Nachnamen vom Sportmanager nicht aussprechen.
Also sie.
Danke. Da denkt man sich, hä, was machen die da unten? Hingegen ist dann auf einmal Kaiserslautern, die wo sonst immer irgendwo rumgetröppelt sind, jetzt auf einmal Dritte. Also das ist irgendwie komisch.
Ja, ich fand es zum Beispiel echt krass, wenn man das HSV-Karlsruhe-Spiel verfolgt hat. Also ein Tor hat immer diese komplette Tabellendynamik durcheinander gebracht. Und das war ja, also es war wirklich irre, das mit zu beobachten. Und das ist dann natürlich auch so schwierig. Guckt man beispielsweise auf Fortuna Düsseldorf, guckt man auf die Tabelle, sagt man, oh wow, die sind aber ganz schön abgestürzt. Naja, aber abgestürzt in dieser Liga, unter diesen Top 10, ist halt absolut relativ. Du bist halt nur, also Torverhältnis, ne, das goldene Wort, egal ob Champions League, neues Format oder halt zweite Liga. Also das, Thomas schlägt schon mal die Hände vor den Kopf zusammen. Das wird nicht richtig
Torverhältnis kenne ich nicht.
funktionieren. Wir kommen noch an den Punkt, die zweite Liga als neue Champions League zu betiteln. Okay.
Nein, nein, ich meine nur, es ist
Ja,
egal.
das meine ich nicht. Ich meinte, ich kenne kein Torverhältnis. Also ich, nö. Da müssen wir nicht näher drauf eingehen.
Ich wollte gerade sagen, also ich muss es nachher trotzdem schon mal erwähnen, also vielleicht hältst du dir an dem Part schon mal die Ohren zu. Nein, aber es ist ja schon, also es ist ja echt absurd, ne? Also irgendwie, wenn man es dann wirklich mal mit der Bundesliga vergleicht, wo, ja, keine Ahnung, da gibt es immer so zwei, drei spannende Partien, die auch wirklich in der Tabelle viel bewegen, so, aber sonst hat man ja eigentlich nicht so dieses, also man hat ja in der zweiten Liga wirklich jede Partie bedeutet große Auswirkungen, mehr oder weniger für die Tabelle. Und das mag ich auch, weil ich habe ja so viele Aktien dann doch nicht drin in dieser Liga, anders als ihr beide. Und ich mag es einfach davon außen draus zu gucken, weil das gleichzeitig eben auch heißt, dass in diesen Spielen alles passieren kann. Also da, gerade wenn wir gleich über die SVE reden, so alleine was die für Ergebnisse im November hatten, es ist einfach, das musst du auch erstmal anderen Leuten erklären. Ich glaube, das ist schon, ja, einfach von außen absoluter Gewinn, der es dann hat. Wir können jetzt darüber diskutieren, was das über die Qualität einzelner Vereine aussagt. Aber
Ich weiß halt, wenn ich da eingrätschen darf, ich finde es halt interessant, erstens mal, weil diese Leistungsdichte ja anscheinend so eng ist, dass die Vereine sich ja anscheinend alle irgendwo so ähnlich sind, also entweder gleich gut oder gleich schlecht, je nachdem von welchem Blickwinkel man das betrachten möchte. Ich meine, man sieht ja auch in Liga 2 oder in Liga 1, dass ja die Aufsteiger sich dementsprechend schwer tun, wenn man mich nicht versteht, mit dem Dialekt übrigens bitte sagen. Ansonsten denke ich, ist es einfach auch, ja, spannend zu beobachten, dass eben auch ähnlich wie in der ersten Liga vielleicht auch Vereine, die jetzt halt eher unten waren, die ganze Zeit auch mal ein bisschen nach oben schauen. Also wie gesagt, also ich hatte nicht gedacht, dass Kaiserslautern momentan Dritter ist oder dass Hannover sich doch diesmal so gut um Aufstieg mit schlägt oder dass Darmstadt so weit unten ist. Also von gut, Schalke war erwartbar, aber es ist schon irgendwo das auch mal interessant zu sehen, dass da vielleicht momentan so ein bisschen ein Wandel stattfindet, dass vielleicht manche Strategien von manchen Vereinen endlich fruchten und manche aber halt wiederum nicht oder auf der Stelle treten. Das finde ich zumindest auch spannend zu beobachten, innerhalb der Liga auch.
also ich finde es auch, weil du jetzt gerade Darmstadt erwähnt hast, weil die standen ja am Anfang ganz unten, aber die haben es jetzt irgendwie geschafft, so bevor sich diese Tabelle so aufgesplittet hat, so in dieses obere Tabellenfeld reinzuspielen. Also bei denen hat ja jetzt, glaub ich, im Moment keiner akute Abstiegsangst. Aber es liegt halt auch daran, dass diese Tabelle halt irgendwo so einen Cut hat und wo dann irgendwie 5 Punkte sind oder was. Und dann geht's nach unten. Und das, da hat Darmstadt irgendwie rechtzeitig so unten den Absprung geschafft irgendwie. Das ist schon krass.
Ja, es gibt ja immer das beliebte Wort, die Kohfeldt-Tabelle. Da sind sie ja,
Ja.
glaube ich, auf jeden Fall relativ weit oben mit dabei. Das finde ich auch krass. Also ich glaube, das, ich meine, das sagen wir eh seit Jahren. Also dieses Thema, wenn du mal einen Lauf in der Liga hast, kann das mal was ganz anderes bedeuten. Gleichzeitig bei Nürnberg, ja. Die hatten, ne, vor allem so nach dem Derby diesen Aufstieg. Aber sie haben jetzt zuletzt eben in Paderborn oder jetzt auch gegen Düsseldorf eben es zweimal nicht geschafft, ihre Führung über die Zeit zu bringen. Und kassieren dann eben zweimal den Ausgleich und es sind dann halt vier verlorene Punkte. Und das siehst du dann halt sofort in der Tabelle, ne? Und das finde ich halt so krass. Also wirklich dieses, ja, das wird bestraft, nicht erst am Ende der Saison, sondern es wird direkt an dem Spieltag bestraft. Und ich finde es deshalb so schwierig, irgendwelche Prognosen abzusetzen, ne? Also irgendwie bei Fortuna Düsseldorf, wenn man nur so verfolgt, was Fans und Co. irgendwie schreiben, dann denkst du, die sind irgendwie 8 Punkte Abstand auf einen Aufstiegsplatz. Und dann wurde ja jetzt sehr mit Daniel Thun verlängert, vorzeitig so, gerade in diese Phase rein, wo sie ja unter anderem gegen Elversberg verloren haben. Jetzt auch wieder, ja, dieses 2-2 gegen Nürnberg war auch ein bisschen wild, also auch mit einem Elfmeter, der wiederholt wurde, Kastenmeier halt zweimal, also da war viel auch dabei. Aber sie haben halt, ja, also, ne, das ist auch ein wichtiges Zeichen, aber das zeigt halt auch nochmal manchmal, dass Fans sowas natürlich auch anders sehen. Aber klar ist natürlich, Düsseldorf hat so einen gewissen Anspruch in der letzten Saison, aber gleichzeitig finde, also ich möchte momentan kein Entscheider bei keinem dieser Clubs sein, weil wir ja eben sehen, habt mal 3 gute Spiele und in der Theorie kann bei 3/4 der Tabelle oder eigentlich ja auch in der ganzen Liga deiner Situation komplett anders aussehen. Und das ja, macht es für uns vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, wirklich da irgendwie zu sagen, so, hey, ja, lass mal ein, weiß ich nicht, Hinrundenfazit ziehen und guckst auf die Tabelle und eine halbe Liga kann aufsteigen. So, okay, cool.
Von der Theorie ist halt auch da nochmal das spannend einzuwerfen, da sagst du, wenn du jetzt die Tabelle umdrehst, da ist ja nicht viel anders. Also ich weiß, wir sind Letzte mit 8 Punkten, aber jetzt, wenn wir von der Theorie heute zweimal gewinnen würden, könnten wir, wenn jetzt Braunschweig alles verliert in der Zwischenzeit, Braunschweig überholen. Was halt jetzt in dem Fall für viele, wo unten am Tabellenende stehen, und damit meine ich jetzt nicht nur Linearen, sondern vielleicht auch Ulm, Münster und so weiter, halt schwierig ist, das vor allem gegen die direkten Konkurrenten oder so entscheidende Partien, wie gesagt, Regensburg-Schalke war so ein Spiel, der schafft es halt zum Beispiel an der Jahn nicht zu punkten, ja? Dann würdest du unten ja auch nochmal viel mehr Bewegung sehen. Das heißt, nur die, wo am Tabellenende sind, ich sage jetzt mal so bis Schalke, wie gesagt, die bleiben sich in der Theorie etwas, also betone ich auf etwas treu, ja, aber da hättest du von der Theorie ja viel mehr Bewegung, wenn es da halt einen oder anderen Lucky Punch gegeben hätte. Und wie gesagt, du bist da, denke ich, auch viel schneller drin, weil, ja,
Ja,
das ist schon.
es ist auch für die Teams unten, wenn die mal einen Unentschieden holen gegen ein Team von oben, das ist, also ein Punkt allein ist so viel wert momentan im Tabellenkeller, weil du durch einen Punkt allein schon immer so ein bisschen klettern kannst dann, wenn deine Mitkonkurrenten halt verlieren, ne? Das ist krass.
Einfach um das nur noch mal kurz so darzustellen, weil ich es ja gerade noch mal da habe. Wenn du überlegst, hätten wir jetzt gewonnen, ja, dann wären wir zwar jetzt nicht an Schalke vorbei, aber dann wären wir war 1 bis 2 Punkte hinter Schalke. Was meinst du, wie da der Baum brennt?
Ja,
Das ist
na klar.
ja.
Ja.
Also gut, da brennt der Baum sowieso, aber ja, das ist. Oder halt auch bei Fürth oder so, also das kann ja niemals der Anspruch sein. Aber naja.
Ja, aber das ist, also das meine ich eben auch, das ist halt so schwierig, ne? Wirklich zu sagen, ab wann gehen wir vielleicht auch mit dem Punkt Trainerentlassung. Also ich meine, ich glaube, dieses Wintertransferfenster wird für so viele Vereine so enorm wichtig, weil du musst einfach aus dieser Winterpause gut rauskommen. Weil wir haben es zum Beispiel bei Braunschweig letzte Saison gesehen. Also ich stand hier vor einem Jahr und habe felsenfest gesagt, Braunschweig wird sich da nie raus wursteln, so. Ich meine, sie haben es jetzt ja nicht mit, sie sind dann nicht irgendwie mit 15 Punkten Abstand rausgekommen, aber sie sind eben rausgekommen, obwohl deren Lage ja schon ziemlich dunkel aussah damals gemeinsam mit Osnabrück. Und das fände ich schon, also das finde ich schon interessant, dass es auch gerade im Tabellenkeller doch immer wieder diese Automatismen gibt am Ende. Aber ja, ich glaube, da kann man auch sehr lange drüber reden, weil das ist einfach, also ich meine, HSV würde ich jetzt so ein bisschen ausklammern, gerade weil wir eben noch nicht wissen, ob der schöne Bruno kommt. Ich hoffe für alle HSV-Fans auch nicht. Es ist ja eventuell so, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Merlin Polzin soll ja auf jeden Fall gegen Darmstadt jetzt Trainer sein am Wochenende. Und ja, ich würde fast auch Kunst wünschen und Co., dass sie wirklich den Weg gehen. Weil ich glaube, wenn man so Stimmen hört, ist schon ein sehr interessantes Trainertalent. Und sie haben ja jetzt in den letzten Jahren irgendwie alles einmal durchprobiert, muss man ja einfach sagen. Und vielleicht ist dann, also Polzin ist ja jetzt auch nicht ein klassischer Interimstrainer, sondern er hat ja durchaus auch die Qualifikationen. Und da bin ich schon sehr gespannt, was der HSV da jetzt für einen Weg geht. Weil ich sag's auch gerne nochmal, diese Gags, die sind auch irgendwann einfach nicht mehr lustig. Also es ist auch einfach irgendwie, ja, ein bisschen tragisch. Obwohl sie jetzt auch, also es ist immer so ein bisschen ironisch, wenn man sieht, sie stehen trotzdem auf Platz 2 und auch da wird ein Szenario gemalt, als wäre man irgendwie Vorletzter. Aber gut. Aber lass uns dann noch tatsächlich auf den ersten von diesen beiden Vereinen in dieser Besprechung gehen, auf die SV Elversberg. Sie steht auf Platz 6, 22 Punkte, 25 zu 17 Tore, 6 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen. Und man ist punktgleich mit Fortuna Köln, genau, mit dem FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Eieiei. Das liest sich ja schon mal ganz gut. Vor allem hat man eben das bessere Torverhältnis und ist deshalb eben über den beiden. Es gab am Wochenende zwar eine 3:1-Niederlage gegen Paderborn, aber ich habe eben schon mal angesprochen, sehr absurder November irgendwie. Es gab nämlich unter anderem Siege gegen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96. Jonas, nimm uns doch mal gerade mit. Wie sieht's denn aus bei der SVE gerade?
Ja, also wie du es schon gesagt hast, also der November war schon krass, so was die Ergebnisse angeht. Aber jetzt diese Niederlage gegen Paderborn, die lässt da jetzt nichts einbrechen, ne? Also diese Siege, die nimmt man zwar mit, aber das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, jetzt will man unbedingt oben mitspielen oder jetzt ist man da irgendwie in der Tabelle, wo man sich sieht oder so. Das nimmt man halt alles mit und es war vorm Spiel gegen Paderborn so, da waren es aus meiner Sicht 11 Punkte Abstand auf Ulm und jetzt sind es nach der Niederlage gegen Paderborn sind es jetzt noch 10 Punkte Abstand auf Ulm. Also der Blick ist schon immer Richtung unterer Relegationsrang, weil, und das hat sich im letzten Jahr eben auch gezeigt, umso früher du deine Punkte zusammen hast, umso ruhiger wird es am Schluss. Also in der letzten Saison war es auch so, man hat 5 Spiele gebraucht und dann hat man fleißig Punkte gesammelt und das hat am Schluss hinten raus dann einfach gereicht. Und das ist, denke ich, gerade wenn wir jetzt sehen, im Tabellenkeller hängt alles so zusammen und keiner kommt irgendwie richtig raus, so, dann ist es nochmal umso wichtiger, wenn du sagst, okay, am Anfang viele Punkte sammeln, alles mitnehmen, was geht. Ob das ein Sieg gegen Hannover, gegen Düsseldorf oder auch am Anfang von der Saison nur ein Punkt gegen Köln, das nimmst du alles mit. Und davon zehrst du dann gegen Ende der Saison. Weil man muss einfach sagen, das ist eine junge Mannschaft, da sind viele junge Spieler, die sich entwickeln wollen und auch können. Und dann musst du denen einfach auch zugestehen, dass die mal so ein 3-1 gegen Paderborn kassieren oder auch mal ein 1-0 gegen Regensburg oder ein 3-1 gegen Ulm. Das sind dann so Spiele, die, sag mal, gegen Regensburg und Ulm, da hat man sich schon eher was ausgerechnet, aber das ist dann aufgrund der Siege dann schon verschmerzbar.
Naja, und
Das so,
das,
ja.
ja, sag
Ja.
gerne, Thomas.
Ja, also wie gesagt, gegen Regensburg, aber das Witzige war, vorm Spiel in Regensburg, weil, also ich gehe jetzt seit 2011 nach Elversberg und ich weiß, wie in Elversberg die Ergebnisse aussehen. Und ich habe vorm Spiel in Regensburg habe ich gesagt, jetzt zu verlieren, das wäre so typisch Elversberg, ne? Und zack, 1-0 verloren. Super, super kombiniert, vorne nicht durchgekommen. Dann verlierst du halt einfach. So, das, aber das, und das gegen Ulm, wir haben lange in der Regionalliga immer gegen Ulm gespielt. Und Duelle gegen Ulm, Hessen-Kassel, Offenbach und Mannheim waren immer eklig. Und da habe ich vorm Spiel, das war ein Heimspiel ja gegen Ulm, habe ich vorm Spiel gesagt, würde es nicht wundern, wenn wir das heute verlieren. Zack, 3-1 verloren. Also, also wie gesagt, das muss man der Mannschaft, muss man das schon zugestehen. Und wie gesagt, wenn dann die anderen Ergebnisse so kommen, dann ist das natürlich weniger schlimm.
Naja, und das ist natürlich auch die Situation. Also gegen die Aufsteiger sind es immer andere Spiele. Von dir wird natürlich, also klar ist die SVE jetzt nicht der typische Zweitligist aus den letzten Jahren, aber trotzdem ja einer, der es eben geschafft hat. Und dann wird natürlich trotzdem man muss trotzdem erstmal das Spiel machen, ne? Weil also in Regensburg und auch in Ulm sagen erstmal, naja, dann macht ihr doch mal und zeigt uns mal, wie ihr in der Liga geblieben seid, so. Und da ist natürlich, ja, die Erwartungshaltung eine ganz andere, als wenn man halt auswärts zum Beispiel bei einem ausverkauften Düsseldorfer Stadion spielt oder so. Das ist ja eine ganz andere Voraussetzung. Und man muss ja auch wirklich sagen, also diesen Platz inne zu haben, trotz ja gar nicht so unwichtiger Spieler, die fehlen. Ne? Also es gibt ja schon ein paar Verletzungen. Lukas Schnellbacher, einen Florian Lejoncourt, gerade der, ich glaube, es war das Spiel gegen Darmstadt, ne, wo er sich so böse den Ellenbogen verletzt hat.
Ja, der hat sich da alle Bänder im Arm abgerissen,
Genau,
ja.
der ja, glaube ich,
Boah.
jetzt wieder im Kader stand, zumindest gegen Paderborn, genau wie Schnellbacher, aber man, glaube ich, gesagt hat, nee, das schont man zumindest trotzdem, aber ist natürlich trotzdem ein gutes Zeichen auch. Sag gerne was zur Rolle von Semih Şahin. Ich glaube, der hat ja Wadenprobleme schon. Da ist unbekannt, wann er zurückkehrt. Auch der gerade, glaube ich, ne, zumindest 2 Tore, ein Assist, fehlt seit dem 9. Spieltag. Ne, da ist ja auch irgendwie so jemand Wichtiges einfach für die Vereinst oder die Kaderstruktur weg.
Ja, aber also das war ja schon vor der Saison, als klar war, okay, Vandermeersch geht wieder zurück nach K. Wanner geht natürlich weg und Rochelt wurde dann noch weggekauft. Das war dann so, okay, das waren drei sehr gute. Und die musste man dann erstmal ersetzen. Dann wusste man, okay, Freddy Jäckel, der hat einen Kreuzbandriss, das wird wahrscheinlich auch nichts mit Saisonstart und Anfang. Und dann hat man halt Elversberg Dinge gemacht. Man hat jemanden aus der Regionalliga Südwest gekauft. Man hat sich zwei Leute von Hoffenheim 2 geliehen. Man hat noch jemanden von Eintracht Frankfurt geliehen. Und das waren alles oder sind alles junge Spieler. Und bei denen war bei allen die Marschroute, hier kommt hierher und könnt euch hier entwickeln. Und das hat mal wieder funktioniert, muss man sagen. Und deswegen, klar, so ein Semih-Şahin, der tut schon weh im Mittelfeld, weil er vor allen Dingen auch das Spiel halt aus der Mitte raus antreibt. Und diese Qualität haben im Kader jetzt nicht so viele. Aber das wird dann wieder über das Kollektiv irgendwie aufgefangen. Und da ist mir dann auch wieder so ein Satz aufgepoppt, den hat Ole Boog von ein paar Jahren mal gesagt. Da wurde er befragt, okay, also wie sucht sich Elversberg die Spieler aus? Und da hat er unter anderem gesagt, ja, also wir gucken zwar schon auch auf die Qualität, aber es muss auf jeden Fall menschlich passen. So, und das ist das, was du immer wieder aus der Mannschaft hörst, dass jeder für den anderen läuft. Und nur dann, wenn jeder dem anderen irgendwie zur Seite steht, nur dann kannst du diese Ausfälle auch aufgreifen. Also zum Beispiel Manuel Feil, der spielt dann halt mal eine Zeit lang nicht, dann spielt er mal wieder, dann spielt er mal nicht. Aber das ist dann, okay, der ist jetzt auch seit 2018 da, der kennt Horst Steffen, der weiß, wie das System funktioniert. Und bei den anderen, bei den Jungen, denen wird dann Zeit gegeben. Also ich weiß noch, die ersten 4 Spiele von Elias Baum, also das ist der ausgeliehene Rechtsverteidiger von Eintracht Frankfurt, da du siehst den Jungen an, dass die so ein bisschen brauchen, für in dieses System von Horst Steffen reinzukommen. Gerade die Verteidiger, ich habe so einen kleinen Verteidiger-Fetisch. Und das war bei Elias Baum so und das war bei Freddy Jäckel in der letzten Saison genauso. Die brauchen ein bisschen, bis die das System von Horst Steffen verstanden haben, dass die mit antreiben. Und das war bei Elias Baum ganz witzig zu sehen. Erst an den ersten Spielen ist er nach vorne gerannt, ist er nicht nach vorne gerannt, sondern nur hinten stehen geblieben. Dann hat Horst Steffen wahrscheinlich gesagt, treibt mit an. Er konnte es dann auch bei Maurice Neubauer auf der anderen Seite sehen. Da ist er irgendwann nach vorne gerannt und nimmer zurückgekommen. Und dann jetzt, aber jetzt hat er sich top entwickelt. Also ist Er ist ein so guter Baustein und eben diese Außenverteidiger im System von Horst Steffen, die braucht es einfach. Und deswegen lassen sich dann auch so Sachen wie Semih-Şahin oder jetzt, wenn Lukas Schnellbach einmal ausgefallen ist, weil eben Fisnik Aslani einfach auch die Zeit bekommen hat, sich da zu entwickeln. Das ist einfach dieser fehlende Druck, den die Jungs da haben. Und dann können die auch dann mal so ein, zwei Spiele, wo es dann vielleicht nicht so funktioniert, einfach so wegstecken, ohne dass da irgendwie dann eine tiefe Sinneskrise entsteht. Ja.
Siehst du denn generell eine Gefahr in, also fällt ja schon auf, es sind viele Leihgeschäfte, siehst du da in irgendeiner, ja, vielleicht eine Gefahr, dass das dann irgendwann doch mal zum Ende der Saison, also dass man irgendwann diesen Ersatz vielleicht nicht mehr holen kann. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass dann irgendwie dann mal das Geld ganz viel in die Hand genommen wird bei drei Leihspielern und es wird gesagt, hier, ja, komm, bleib mal so, weil, also korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege. Also klar, es ist natürlich eine Auszeichnung und natürlich auch, ja, so wie Horst Steffen arbeiten will, das hast du uns, glaube ich, letztes Jahr auch schon erklärt oder nicht letztes Jahr, ich glaube, es war im Frühjahr, ist ja auch egal. Da hast du uns das ja auch schon so ein bisschen erklärt, dass es so der Weg ist, aber es gibt ja schon nochmal einen Unterschied zwischen, ja, okay, wir sind jetzt im ersten Jahr zweite Liga, wir müssen erstmal schauen, was brauchen wir vielleicht auch an Qualität und menschlich und jetzt bist du im zweiten Jahr und dann sagt man ja schon, okay, also wir gucken jetzt nicht immer halb nach unten. So, man will sich natürlich wahrscheinlich schon irgendwann in der Liga etablieren. Und das geht ja wahrscheinlich auf lange Sicht auch dann schon mit so einem Stammkader, der dann auch mal bestehen bleibt über ein, zwei Saisons.
Ja, also ich sag mal, diese Laien, das ist natürlich jetzt ein Modell, das man in den letzten 3 Jahren sehr erfolgreich gefahren hat. Das hat schon in der dritten Liga mit Nick Woltemade da angefangen. Und da ist natürlich die Gefahr, dass wenn man sagt, okay, man gibt, weil man muss ja einfach sagen, die letzten, also in der dritten Liga war es Nick Woltemade, in der letzten Saison war es Paul Wanner. Das sind einfach Leihspieler, die dann am Schluss gehen und die einen riesen Impact hatten vorher. Es ist aber schon so, also dass so eine, es ist ja schon eine Achse da aus Spielern, die außenrum sind. Also ob das jetzt Nicolas Christoph, der Torhüter ist, und dann geht es außenrum über Maurice Neubauer, Manuel Feil, Semih Şahin, vorne Lukas Schnellbacher. Die bieten so ein bisschen das Gerüst für diese Laien. Klar ist aber auch, man hat sich jetzt so ein bisschen Ruf gemacht, dass sich Laien gut entwickeln können. Aber ist halt ja schon schwierig, wenn man irgendwann mal an den Punkt kommt, wo man vielleicht nicht die Laie bekommt, die man sich erhofft hat. Und da, ich sag mal, der Verein hängt da schon noch so ein bisschen jetzt gerade hinten dran, weil es so schnell ging, auch das Nachwuchsleistungszentrum und die zweite Mannschaft so ranzuziehen, dass du sagen kannst, okay, da kann vielleicht auch von unten irgendwie was aufgefangen werden. Das ist schon noch so, dass das so ein bisschen hinten dran hängt. Aber ich sag mal so, im Moment denkt da dran in Elversberg natürlich keiner. Das ist, ja, aber wie gesagt, im Spiel sieht man es schon auch, wenn Leihspieler neu da sind, dann hast du mit Lukas Schnellbacher zum Beispiel jemanden, der auch in der Rückwärtsbewegung immer sehr viel arbeitet und viele Lücken zuläuft, weil die Leihspieler eben ins System reinkommen müssen. Das wäre natürlich anders, wenn du einen, sag ich mal, einen größeren oder einen breiteren Stamm hättest, den du immer einsetzen könntest. Aber ich glaube, also dieses Etablieren in der Liga, das wird jetzt auch nicht in der, also in der nächsten Saison wird man jetzt nicht sagen, wir sind ein etablierter Zweitligist und müssen irgendwie einstelligen Tabellenplatz erreichen, sondern ich gehe mal schwer davon aus, dass es auch in der nächsten Saison heißt, es geht gegen den Abstieg. Und ich sag mal so, der Druck nimmt da jetzt in Elversberg nicht unbedingt zu. Also insofern, ja.
Ich finde immer ganz interessant, weil ihr da so lange jetzt über die Leihspieler gesprochen habt, habe ich jetzt mal so im Hintergrund so ein bisschen geschaut, wie das denn bei uns so war mit den Leihspielern. Und wir hatten ja im Abstiegsjahr auch ein großes Problem, weil wir ja so viele Leihspieler hatten. Und ich kann dann nur sagen, wenn ich mir diese Historie von uns zum Beispiel auch anschaue, denke ich, dass Leihspieler vor allem einfach auch dann eher ein Problem sind, wenn sie halt einfach nicht richtig funktionieren. Also wenn ich so in die früheren Jahre schaue, da haben wir Maxi Thal, haben wir einen Adrian Fein, Sebastian Stolze, Thal haben wir mit seiner ersten Zeit bei uns, Gimme mit seiner ersten Zeit bei uns, das Joshua Mees, die haben halt auch alle funktioniert, die waren gut. Und bei uns kamen halt dann irgendwo immer so Laien, so ein Niklas Szymanowski zum Beispiel, ja, da wo du halt sagen musst, so, ich will ihm jetzt nichts Böses sagen, Gottes Willen, aber es hat halt nicht so funktioniert, wie sich das wahrscheinlich beide Seiten gedacht hatten. Ja. Und wir haben halt nicht immer nur Glück gehabt, wie mit dem Jan-Niklas Beste oder dem Oskar Schönfelder oder dem Sabri Zing in der ersten Version. Und ich glaube, das ist halt die große Gefahr bei Leihspielen. Du verlässt dich halt auf welche und wenn es nicht läuft und die wieder weg sind, dann sind sie halt ein Gefahrenherd. Aber wenn sie funktionieren, und das tun sie ja bei euch anscheinend, dann macht man sich halt da keine Gedanken. Das ist das Risiko, was du halt einfach hast.
Ja,
Unter
also
Umständen.
das ist halt, ich sag mal, man hatte jetzt auch immer Glück in der letzten Saison bei den Innenverteidigern. Dann hat man Florian Lejoncourt nachverpflichtet und der hat halt direkt eingeschlagen wie eine Bombe, ne? Und jetzt hattest du halt den Ausfall von ihm und auf einmal spielt Lukas Pinkert Innenverteidiger, als hätte er nie was anderes gemacht in seinem Leben. Da hattest du auch schon Glück so mit den Leistungssteigerungen von den Spielern, die schon da waren. Man hatte jetzt auch Glück, dass man hat vor der Saison auch Tom Zimmerschied verpflichtet. Also nicht geliehen, sondern verpflichtet. Und da hatte man jetzt gerade Glück, dass man den halt jetzt wieder auf den Flügel einsetzen kann, wo man auf dem Flügel halt Bedarf hat. Und dass man, also man muss schon sagen, man hatte in den letzten Jahren, man hat es gut geplant, aber man hatte auch schon Glück, dass alles genau so funktioniert hat. Aber dessen ist man auch schon sich bewusst in Elversberg, dass da natürlich Glück mit dabei war, dass das so funktioniert hat.
Ich musste übrigens bei Tom Zimmerschied sehr schmunzeln, weil der hat ja beim Spiel gegen uns auch gespielt und der hatte bei Dresden schon keine Chance bei uns reingemacht letzte Saison und das hat er hier nahtlos fortgesetzt. Also danke, Tom Zimmerschied, falls du
Ja.
zuhörst, gehe ich uns gern weiter so. Aber da ist es eher mehr Zufall. Ich würde da gerne noch bei einer Sache kurz einhaken, um das nochmal kurz zu untermauern, weil ich es gerade nochmal gesehen habe, weil ich ja auch, wie gesagt, Eva kennt ihn ja, den Niklas erwähnt habe. Wir hatten eben zu der Zeit, als Schipnowski zu uns kam, hatten wir zum Beispiel Jan-Niklas Beste. Du hast schon so gemerkt, das soll so der fließende Übergang sein, ne? Für Beste, der dann umgeschult worden ist, kam dann Schipnowski. Ich meine, wo die Geschichten hingegangen sind, müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Der eine ist bei Benfica Lissabon, der andere ist bei Waldhof Mannheim.
Die
Also,
beiden, oh, Hauptsache Italien oder so,
ja,
ne?
so, wie gesagt, das soll wirklich nicht despektierlich gemeint sein, aber um das halt nur mal einfach so hervorzuheben, was das halt ausmachen kann, weil ich meine, da verlässt du dich halt natürlich drauf.
Ja.
Das ist halt.
Naja, und ich glaube, was halt gar nicht so unwichtig ist, ist halt wirklich so eine Spielidee auch zu haben, ne? Also, wenn wir jetzt bei Schipnowski sind, ne? Also, ich weiß, zum Beispiel in Bielefeld war das auch, da hatte man so spät natürlich erst Trainer und Crew zusammen, da hattest du gar nicht die Freiheiten, wirklich nach Spielidee 1:1 einzukaufen oder auch dir die Spieler zusammenzusuchen, sag ich mal so. Und also, sag mir gerne, wenn der Vergleich einfach ein bisschen, ja, low-hanging fruit ist, aber ich finde halt schon, also so ein bisschen von der Transferstrategie passend zum Trainer. Es wirkt so ein bisschen wie Heidenheim. Also auch im Sinne von, also es ist keine 1:1 Kopie, aber auch bei Heidenheim wusste man ja immer, da werden ja, egal von wo der Spieler kam, wichtig war es, er muss gewisse Basics einfach mit drin haben. Er muss spielerisch zur Mannschaft passen, aber eben auch menschlich. Und einfach vom, ohne dass dann jetzt immer der beste Spieler aus der Regionalliga oder so geholt wurde, aber sondern einfach, dass es passt und das eben auch vielleicht mit Leiden zu starten etc. Und ich glaube halt einfach, also man muss ja am Ende sagen, Elversberg ist jetzt vielleicht nicht der Verein Nummer eins, in dem man geht, aber gleichzeitig hat er ja den unglaublichen Vorteil, dass man eben auch in Ruhe junge Spieler entwickeln kann, ne? Also da wird nicht jedes junge Talent sofort zum, weiß ich nicht, nächsten U17-Star hochgejazzt oder so, sondern es wird halt wirklich gesagt, hey, die sollen ja erstmal reinpassen und dann gucken wir mal weiter. Und ich glaube, das ist einfach, das sehen dann eben auch, ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen, das sehen natürlich auch andere Vereine, dass das einfach ein ganz großer Vorteil ist, da Spieler weiterzuentwickeln.
Ja, also das ist halt auch diese Erfahrung, Spieler deswegen zu nehmen, weil sie irgendwie einen Namen haben oder irgendwie sonst wo irgendwie was geleistet haben. Die Erfahrung hat man in Elversberg auch schon gemacht. Also man ist ja 2013, sind wir ja das erste Mal in die dritte Liga aufgestiegen. Und da hat man in der Winterpause damals versucht, mit Ondrej Smetana irgendwie noch die Kohlen ins Trockene zu bringen, nur weil der irgendwie mal 9 Spiele für Hansa Rostock oder sowas gemacht hat und keine Ahnung, 2,09 Meter groß ist, damit der irgendwie ein paar Tore reinköpft. Und dann in der Folge hat man immer, dann hat man mal Edmond Kaplani hat da gespielt, Milan Ivana hat hier gespielt, dann wurden auch Trainer dann nach dem Namen geholt, so, dann Michael Wiesinger hat hier trainiert, Carsten Neitzel. Das war alles so ein bisschen, ja, wir holen uns jetzt das, was irgendwie schon mal einen Namen hatte oder so. Und dann, als man dann mehrere Jahre in der Regionalliga einfach mit diesem Weg nicht weitergekommen ist, da hat dann Umdenken stattgefunden. Und dann 2018 eben mit Horst Steffen und Ole Boog dann dieser neue Weg eingeschlagen wurde. Ich glaube, da hat man schon draus gelernt, dass eben das Scouting und die Spieler, die kommen, die müssen einfach in dieses System passen und über die Kontinuität schaffst du es dann, so Leistungen abzurufen. Weil die Mannschaft, die jetzt in Elversberg spielt, die würde ja niemand so zusammenkaufen, wenn man einem sagen würde, spiel eine Saison zweite Liga. Da wird ja niemand diese Namen aufstellen. Also das ist halt einfach so dieses, die Kontinuität, die da ist. Und dann eben dieses Zusammenspiel aus Horst Steffen und Ole Boog, der eben genau weiß, was für Spieler Horst Steffen braucht. Und ja, das, wie gesagt, dann in Kombination mit dem Glück, das sie in den letzten Jahren hatten, dann kommt das dabei raus.
Lass uns mal ganz kurz bei Horst Steffen bleiben. Also, wenn ich jetzt einfach mal auf die bisherigen Spiele gucke, habe ich schon so das Gefühl, er spielt ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, immer noch weiterhin mit einer Viererkette hinten und dann meistens entweder so einem 3-2-1 oder 4-2 mit Doppel-6. Ich hatte das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatte er letzte Saison schon auch zwischendurch mal versucht, irgendwie mal auf Dreierkette oder so zu gehen. Hast du das Gefühl, er hat, lässt jetzt so ein wenig, also ich möchte es in ganz großen Anführungsstrichen an Experimente sagen, dass er die so ein bisschen gestoppt hat, weil er auch wirklich gesagt hat, naja, das ist die Formation, mit der ich wirklich am erfolgreichsten bin, wo ich trotzdem noch ein bisschen variabel drin bin, aber so, ich stelle mich jetzt nicht jede Woche mit einer anderen Formation gegen den Gegner drauf ein.
Ja, also diese Viererkette hinten, die ist schon sehr gesetzt bei ihm. Weil eben dieser Aufbau über die zwei Außenverteidiger, das ist schon das, was er auch sehen will. Und ich sag mal, diese Außenläufe bei Maurice Neubauer und Elias Baum, die kommen auch den Spielern entgegen. In der dritten Liga hat er damals gegen 1860, die hat er komplett überrumpelt mit einer Dreierkette. Und damals hat er schon gesagt, auch wenn sie oft dasselbe System spielen, ihm ist es einfach wichtig, dass die Spieler zwei Systeme können. Dass die Spieler zwei Systeme können, heißt ja aber nicht, dass der immer wechselt. Deswegen, ich würde schon sagen, diese Viererkette und dann, ob das jetzt ein 4-2-3-1 oder manchmal auch mit Schnellbacher und Aslani vorne oder in der letzten Saison hat er auch oft immer Stock so leicht hinter Schnellbacher stehen gehabt. Das ist dann spielabhängig, aber dieser Grundaufbau über die Viererkette, das ist schon was, das ist festgesetzt fast. Also wenn da nicht größere Ausfälle sind, wenn er also nicht verletzungsbedingt umstellen muss, dann ist das eigentlich fast so.
Es gibt ja schon so ein Problemfeld, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich von außen drauf gucke, und das ist bei den Gegentoren, die nach Standard fallen. Du lachst schon.
Ja, du sprichst was an, was Elversberg-Fans also seit Horst Steffen eigentlich da ist, ist das Thema.
Okay, also du würdest schon sagen, das ist generell was irgendwie, was man nicht ganz rauskriegt. Das würdest du jetzt nicht per se irgendwie auch an den Verletzungen von Lejeune und Jäckel festmachen, dass da einfach, na, ich sage jetzt mal, zwei große Spieler in der Abwehr fehlen.
Nee, also das, die Standardschwäche. Bei eigenen Standards wohlgemerkt und die Standardschwäche bei gegnerischen Standards. Das ist was, also das ist schon seit der Regionalliga, ist das eigentlich schon drin. Das ist so ein Thema, das nimmt man immer mit. Und das war dann auch schön zu sehen, als dann so vor der Saison hat Horst Steffen dann auch gesagt, ja, wir haben an den Standards gearbeitet und dass wir uns da verbessern. Dann spielst du das erste Heimspiel gegen Köln und hast, glaube ich, 13 Eckbälle gegen dich. Das war so. Okay, wir gucken jetzt, ob diese Zahnstocherbrücke funktioniert und dann stellen wir einen LKW drauf. Und dann hast du auch direkt natürlich von Hübers dann ein Gegentor kassiert. Also es ist regelmäßig so, wenn wir Spiele schauen im Stadion und der Gegner kriegt eine Ecke, dann sagen wir immer schon, fuck. Also, weil das ist halt meistens super gefährlich. Und das ist jetzt gar nicht mal am Wochenende gegen Paderborn. Na klar, 45. Ecken, Gegentor, direkt abgepfiffen danach. Das passt natürlich total gut. Aber das sind auch dann Freistöße und so. Das war auch gegen Ulm ja auch die Niederlage. Das waren auch Standards. So, das ist halt einfach eine Schwäche. Ja, die wird halt gefühlt. Als Fan wird sie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Im Verein ist das sicherlich anders. Aber es ist halt einfach ein Problem, dass kriegst du halt nicht so richtig raus. Und halt auch, also das eine Problem sind die Gegentore, Aber das andere ist halt auch, dass du nach eigenen Ecken einfach völlig ungefährlich bist. Also
Völlig
ich glaube,
neu.
die haben 80 Ecken oder so und kein Tor. Also das ist halt völliger Wahnsinn.
Also ich glaube, laut WhoScored ist es zumindest ein Standardtor, aber Standard heißt natürlich auch
Ja.
Freistöße. Also ja, also ich kann übrigens nicht empfehlen, sich dann einen Standardtrainer zu holen. Bedeutet nicht immer Besserung. Liebe Grüße an der Stelle nochmal an Ilja Gruev. Davon hat sich Arminia Bielefeld, glaube ich, 2,5 Jahre nicht erholt. Nein, aber ich glaube, also ich finde es halt schon immer interessant, weil man sagt ja immer so schön, ne? Manchmal bei Vereinen, die vielleicht schon gut spielerisch was mitbringen, aber vielleicht einfach in gewissem Rahmen dann auch einfach limitiert sind. Standard halt immer ein guter Trick und gleichzeitig ist es halt manchmal auch ein großes Problem, das eben zu verteidigen. Und manchmal ist ja wirklich so, dass also gerade bei Gegentoren, aber eben auch selber welche zu erzielen, sind einfach großgewachsene Menschen. Es
Ja.
ist, also das ist halt
Aber,
tatsächlich erstmal kein wahnsinnig neuer Take, aber es ist ja so.
ja, aber die Erfahrung, die haben wir in der dritten Liga gemacht. Also da dachten wir auch, als Nick Woltemade kam, dachten wir, ja, cool, jetzt haben wir jemanden. Und dann haben wir gemerkt, okay, der weiß, wie er den Fuß mit dem Ball spielt, aber mit dem Kopf wird's schwer. Der war auch völlig ungefährlich, der hatte auch also kein richtig gutes Timing beim Kopfball. Und der hat dann ein Kopfballtor gemacht in Duisburg und da wurde er mehr, also mehr angeschossen. Ihm wurde mehr der Ball gegen den Kopf geschossen und dann flog er ins Tor. Also dieses, ja, große Spieler und dann wird das schon, dass dieses diesen Automatismus, an den glaubten wir auch, der hat sich aber nicht so richtig bewahrheitet. Wobei man schon sagen muss, also durch die Verpflichtung von Florian Lejoncourt, der auch eine gewisse Körperlichkeit im Gegensatz zu Nick Woltemade in der Sache mitbringt, da wurde es schon besser. Also man war in der dritten Liga, war man schon eine der kleinsten Mannschaften, so was den Durchschnitt angeht. Aber da ist natürlich recht. Also wenn du große Leute hinten drin hast, die eine gewisse Körperlichkeit haben, am besten noch Innenverteidiger, die wissen, wie sie ordentlich in Zweikampf gehen, dann ist das schon eine gute Basis, sage ich mal, dafür. Deswegen, wir warten. Am Wochenende war also als Florian ins Stadion kam, haben alle seinen Namen gerufen. Also der wird sehnlichst zurückerwartet, genauso wie Freddy Jäckel, weil man diese großen Leute, gut, man hat noch Maximilian Rohr, aber diese großen Leute hinten drin, die will man schon sehen.
Eine letzte Sache noch, bevor wir vielleicht gleich dann auch noch zum anderen Verein wechseln. Das Finanzielle bei Elversberg. Also wenn ich jetzt, liebe Grüße an transfermarkt.de, ich weiß, das ist immer mit Vorsicht zu genießen, aber es ist leider trotzdem irgendwie noch so die einfachste Übersicht. Man hat ja circa 1,5 Millionen für Yannick Rochelt bekommen, der ist zu Hannover 96 gewechselt. Und man bezahlt, glaube ich, nur Leihgebühren für drei Spieler. Also es ist jetzt, oder zumindest für zwei Spieler, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat an sich erstmal einen Transfer plus. Aber wie sieht es denn sonst finanziell bei der SVE aus? Also wie ist es
Also
mit Stadionfinanzierung etc.?
man muss ja sagen, für all die sich jetzt gar nicht auskennen, auch bei Elversberg gibt es einen Investor. Das ist ein ehemaliger Bundesligaspieler, Frank Holzer, der nach seiner Bundesligakarriere sich in die Pharmazie begeben hat und ein Pharmaunternehmen hat. Deswegen ist das auch kein Zufall, dass bei Elversberg auf den Trikots Hylo ist. Also Hylo Eye Care, das ist eine Marke von Ursa Pharm. Und da wird auch also über diesen Investor wird auch das Stadion finanziert. Also es ist reiner Privatbau, da ist jetzt nicht irgendwie großartig was mit Städtisch oder so, sondern es ist reiner Privatbau. Und auch der Verein wird und wurde damit mitfinanziert. Also das ist jetzt nicht einfach so vom Himmel gefallen, dass man da auf einmal jetzt einen Zweitliga-Standort hat, sondern das ist ein Investor hinten dran und der gibt natürlich Geld. Wenngleich die Dimension natürlich im Vergleich zu anderen Investoren schon noch geringer ist. Aber das ist jetzt auch nicht, dass da Unmengen an Geld verbrannt wird oder da so lange reingepumpt wird, bis irgendwas funktioniert. Aber da muss man schon sagen, also man lebt jetzt nicht mit dem Horrorszenario, dass man sich da irgendwie total verschuldet oder so.
Mit wie vielen Prozent ist da drin?
Oh, also da, Elversberg ist noch ein normaler Verein. Also der, das muss man, kann man auch dazu sagen. Also Frank Holzer an sich ist nur noch der Ehrenpräsident. Sein Sohn, der ist mittlerweile der Präsident des Vereins. Ja, aber ansonsten, man, also wie gesagt, Elversberg hat sich über die letzten Jahre schon einen großen Sponsorenstamm auch aufgebaut. Das wird über die letzten Jahre immer mehr. Und das merkt man auch, dass man da diese Last auf mehrere Schultern verteilen will. Aber ich sag mal, wenn Frank Holzer jetzt sagen wird, ich ziehe mich hier zurück und lasse da jetzt keinen Euro mehr, dann wird es schwierig. Also, das ist schon eine gewisse Abhängigkeit, die da ist. Das auf jeden Fall.
Aber also 50 plus 1 sonst in dem Sinne schon
Ja.
faktisch gegeben.
Faktisch gegeben, theoretisch ist halt der Sohn Präsident des Vereins. Also,
Der Martin Kind von Elversberg.
ja, es sind keine Hörgeräte,
Ja.
aber
You get the
ja.
point. Nee, ist natürlich schon immer auch wichtig, das nicht so ganz außen vor zu lassen, dass man ja doch dann noch mit einer anderen Ruhe durchaus arbeiten kann. Also muss man ja einfach sagen, ist was anderes, ne?
Das
Wenn da so eine gewisse finanzielle Sicherheit dahinter steht, da gehst du vielleicht nicht, da weiß man dann auch, ein Abstieg in die dritte Liga bedeutet dann nicht sofort, ja, okay, wir müssen jetzt innerhalb von einem Jahr wieder aufsteigen, sonst oder Minimum 2 Jahre, weil sonst sieht es mal uns finanziell mal ganz dunkel aus. Liebe Grüße an Duisburg und Co. So, das ist ja einfach so. Also es ist ja eine andere
gerade,
Voraussetzung.
das ist auch, wenn man das so ein bisschen mit dem anderen großen Verein im Saarland, also mit Saarbrücken vergleicht. Saarbrücken hat auch mit Hartmut Osnermann jemanden, der über Jahre hinweg in diesen Verein Geld reingesteckt hat, der auch Präsident dieses Vereins ist, der auch als Saarbrücken bei Saarbrücken richtig schlecht aussah, da richtig Geld reingesteckt hat. Nur halt, die haben das Problem, dass die halt mit diesem Stadion im Ludwigspark, der ist halt städtisch, so. Und das ist halt für die ein echtes Problem, ob das Umbau ist oder sonst was, oder ob das der Rasen
Ich
ist.
wollte gerade sagen, ich hoffe,
Aber
euer Rasen ist
ja.
stabiler.
Aber das ist halt für die ein echtes Problem. Und diese Problematiken, sich mit der Stadt auseinanderzusetzen, die hast du halt in Elversberg nicht. So, das macht's Arbeiten halt schon ruhiger.
Ja. Gut, ich abmoderiere den Teil mal gerade. Das war nicht gutes Deutsch, aber egal. Die nächsten Spiele, beziehungsweise die 3 Spiele vor der Winterpause, sind Nürnberg zu Hause, Braunschweig auswärts und Schalke zu Hause. Wir haben jetzt die Tabelle auch genug besprochen, um sich ungefähr vorstellen zu können, was das bedeutet. Man ist von allen 3 Vereinen zumindest der, der am höchsten postiert ist. Das sind ja auf jeden Fall schon mal Good News. Nicht so Good News gibt es währenddessen bei Regensburg. Entschuldigung für diese grauenhafte Überleitung. Man ist auf Platz 18, 8 Punkte, 5 zu 33 Tore. Es tut mir leid, ich habe gesagt, ich muss es sagen. 2 Siege,
Ich
2
weiß,
Unentschieden.
ich bin taub.
10 Niederlagen. Es sind momentan 4 Punkte Abstand auf Münster auf Rang 17 und Ulm, die haben eben auch 12 Punkte. Die sind ein Rang drüber. Es gab jetzt am Wochenende nur 0-0 gegen Braunschweig, wo ich,
Ja, herrlich.
ja, ich hatte großen Spaß, mir dieses Spiel anzugucken.
Ja, ich auch, ich hab's kommentiert.
Eieiei, mein Beileid an der Stelle, obwohl man ja sagen muss, also wenn man sagt, es gab ein besseres Team, muss man ja schon sagen, es waren am Ende die Regensburger. Also für mich waren sie auf jeden Fall die mit den mehr Torchancen, dass man bei 5 Toren, 5 bisher erzielten Toren vielleicht nicht so die ganz große, das ganz große Selbstbewusstsein vorne drin hat und dann vielleicht auch sagt so, hey, lass mal nicht das ganz große Risiko hinten rausgehen, weil, wenn ich richtig nachgezählt habe, ist zumindest in der Liga das erst 4. Spiel ohne Gegentor gewesen. Man hat ja tatsächlich ironischerweise im DFB-Pokal 2x zu 0 gespielt. 1-0 gegen Bochum und 1-0 gegen die Spielvereinigung Fürth.
Wie
Aber
sagte schon Arnold Schwarzenegger, you have to shock the muscle. Immer mit dem Überraschungsmoment arbeiten. Es funktioniert.
ja. Und es gab natürlich, das darf man nicht außen vor lassen, auch einen Trainerwechsel. Joe Ennox musste nach dem 8:3 gegen Nürnberg gehen.
Das habe ich auch kommentiert.
Ey, es ist eine Verbesserung, Kinsley. Wollen wir mal hier das
Ach ja.
Positive sehen? Und jetzt ist es eben Andreas Patz. Ich glaube, er war erst als Interimstrainer eingeplant und dann hat man eben gesagt, man geht mit ihm weiter. Zumindest bis zur Winterpause. Oder auf jeden Fall
Ja, bis zum Ende der Saison.
bis zum Ende
Jetzt.
der Saison, richtig. Ich habe das mit Fürth
Haben
verwechselt.
jetzt einen neuen Co-Trainer dafür geholt von Jena. Keine Ahnung, war da U19-Trainer. Die Jena-Fans wünschen ihm alles Gute. Von den Ergebnissen kann man nichts sagen. Die U19 von Jena ist, glaube ich, nicht sonderlich gut momentan. Mei. Irgendwoher muss man die Leute kennen. Das war ja bei Joe Ennox auch nicht anders. Der kannte ja Andreas Patz auch.
Ja.
Und so kam der da dazu. Das ist halt immer so ein bisschen eine Spätzlerwirtschaft.
Genau, unter Patz ja ein Sieg, zwei Niederlagen, ein Unentschieden, nur 1:3 Tore. Das ist zumindest also man kassiert jetzt nicht mehr so viele. Davor war es ja auch mal schön der Schnitt, der Dreierschnitt an Gegentoren pro Spiel. Lass uns doch generell erstmal über das Schönere sprechen bei Regensburg, weil
Was?
über den Aufstieg. Es gibt ja keinen
Willst du
dritten.
da mit mir drüber sprechen? Ich erinnere mich an eine Rasenfunk-Ausgabe letztes Jahr. Da habe ich eine sehr verdutzte und nicht ganz glückliche Eva Blotter-Bohle gehört über unseren Aufstieg. Da war ich auch etwas grantig. Da habe ich überlegt, ob ich was sagen soll.
Alles kommt zurück im Leben.
Naja.
Sprich, meine Liebste, sprich.
Ja, so, das kostet mich gerade meine Stimme, sie verweigert einfach die
Also
Aussage.
ich weiß, ich fange einfach mal kurz an, ja. Ich meine, unser Aufstieg war am Ende, also grundsätzlich war wahrscheinlich grundsätzlich überraschend, jetzt mal unabhängig von der Saison und vom Saisonverlauf, weil ich meine, den wenigsten Absteigern gelingt ja mittlerweile der direkte Wiederaufstieg, vor allem mit diesem riesigen, ja, vor allem mit diesem riesigen Aderlass, den wir hatten, ne? Wir haben dann die Mannschaft verpflichtet und ich sage mal so, damals, als das war, war man schon glücklich, weil man einfach das Gefühl hatte, die haben wieder Bock. Also wie gesagt, wir haben ja über Leihspieler gesprochen, auch über einen, den du auch kennst. Und als Mersatz in den Begovic gegangen ist und alles, da war ja alles, da war keine gute Stimmung. Da war eben das, wenn sich die vielleicht auch zu wichtig nehmen, etc. pp., keine gute Teamchemie. Dann hatten wir diese brutale Hinrunde. Ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, dass die Spieler, die wir haben, doch irgendwo auch schon einen Namen hatten. Ich meine, Robin Ziegele ist kein Unbekannter, ein Elias Huth war kein Unbekannter, ein Flo Ballas ist kein Unbekannter. Ich zähle jetzt nicht alle einzeln auf, aber mit denen konnte man schon was anfangen. Und ich meine, Joe Ennox ist ja per se kein schlechter Trainer, menschlich absolut top. Also wir als Block haben ihm sehr viel zu verdanken, weil er uns einfach auch dadurch geholfen hat. Und es ist unglaublich schade, dass er nicht mehr da ist, aber das war heute zum Ende einfach alternativlos und auch seit der Rückrunde wahrscheinlich schon alternativlos. Das ist jetzt wieder die Frage, da scheiden sich jetzt wieder die Geister. Diejenigen, die immer höher, immer weiter heutzutage wollen, die hätten gesagt, wir hätten letztes Jahr schon entlassen müssen. Die, wo natürlich jetzt eher wie ich, so treu doof wahrscheinlich nennt man das, sind, die sagen, hey, komm, was soll denn das? Ja. Aber jetzt am Ende ging es halt einfach nicht mehr, weil du halt einfach, ich meine, so ganz sinnbildlich beim Spiel gegen Nürnberg hat irgendwann Alexander Bittrov von der Seite mitgecoacht, weil Enox es nicht geschafft hat, die Spieler irgendwie zu beruhigen. Ich glaube nicht, dass es gegen Enox war, aber irgendwas hat halt einfach nicht gepasst. Man darf natürlich aber auch nicht vergessen, nach dem Aufstieg, der ja schon sehr glücklich war, und das ganze Glück, was uns vielleicht in der zweiten Liga-Saison, als wir abgestiegen sind, gefehlt hat, das haben wir natürlich alles in der dritten Liga anscheinend aufgebracht. Und jetzt sind wir ein bisschen in der Realität, und da darf es nicht sagen, unser Kader hat sich in die für dritte Liga-Verhältnisse gut gelesen, aber in der zweiten Liga ist es halt wahrscheinlich einfach in vielen Punkten zu wenig. Um jetzt einfach mal ganz kurz bei Alex Bittrov zu bleiben. Er hat einen super guten Zweikampfwert, was ich weiß. Aber du kannst ihn in kein Laufduell mehr schicken. Das kannst du vergessen. Ja, das ist, ja. Und das ist halt, wir haben auch viele Spieler, denen wahrscheinlich ein Jahr dritte Liga noch gut getan hätte. Die, wo einfach diese Zeit gebraucht hätten. Ich meine, wenn man sich Noah Ganas anschaut in der Regionalliga, Oberliga, Regionalliga, dritte Liga, jetzt ist in der zweiten Liga. Ja, das ist natürlich vielen schwer. Und natürlich, ab einem gewissen Punkt macht halt vielleicht auch der Kopf nicht mehr so mit. Und in der Phase ist unsere Mannschaft, denke ich, so ein bisschen.
Ja, also du hast jetzt auch sehr schnell die positiven Parts abgehandelt. Also ich meine, ich erinnere mich, dass dein Kollege Max, der hat uns damals nach dem Aufstieg eine Sprachnachricht für 11 Freunde geschickt und hatte ungefähr ähnlich viel Stimme wie ich. Und war doch,
Ja,
also
ich weiß.
hatte doch also schon viel Euphorie, aber also ich glaube, es ist auch einfach schwierig, wenn man mit Ulm und Münster zwei Mitaufsteiger hat, die ja wirklich diesen Durchmarsch gemacht haben und vielleicht, glaube ich, einfach von außen dann diesen Tick weniger zu verlieren haben, weil eben Regensburg, dieser Wiederaufsteiger, war einfach nur von außen, ne? Also, dass Regensburg trotzdem kein klassischer, nicht als Beleidigung ansehen, klassischer Zweitligist in dem Sinne war, wie man ihn vielleicht, ne, sonst sieht, dass das vielleicht irgendwie, ja, sie einfach diesen Euphorie-Part natürlich ganz anders nochmal mitnehmen. Also, wenn du halt von der Regionalliga in die dritte Liga und dann in die zweite Liga aufsteigst, ist ja schon was
Das hatten wir
anderes.
ja auch.
Ja, aber bei euch war ja schon noch zweite Liga, dritte Liga, zweite Liga. Also davor, das Jahr kam ja der Abstieg. Ne? Das ist ja schon nochmal.
Na, damals, als wir aufgestiegen sind, wir sind ja von der dritten runter und dann wieder durch hoch. Ich weiß aber, was du meinst. Ich denke, das große Thema, was einfach momentan schwierig ist und was es auch schwierig macht, ist halt, du brauchst eine Ruhe im Umfeld, meiner Meinung nach. Und ich meine, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was in der Mannschaft ist, was im Funktionsgebäude passiert, weil logischerweise bin ich da nicht. Ich kann ja nur von dem reden, was dich in den Fankreisen so umtreibt. Und ich denke, dass es halt einfach meiner Meinung nach heutzutage ein bisschen diese Portion Realismus einfach ist, die wo überall abhanden kommt. Und weil du so gesagt hast, dieser klassische Zweitligist, ein sehr liebes Thema, das mir oft auffällt und das mir unglaublich auf die Nerven geht, ist zum Beispiel, wenn es wieder heißt, bei Regensburg ist keiner im Stadion. Ja, nur wenn halt niemand hinschaut und sieht, dass halt unsere Kameras auf die VIP-Tribüne gerichtet sind und herumberumt alles voll ist. Aber das sind halt auch dieselben Menschen, die, wenn du fragst, hey, willst du eine Traditionsbundesliga, die 60 sagen, 60 zwar nicht mal wissen, wo es liegt, obwohl man eigentlich weiß, dass es in München ist, so nach dem Motto. Was willst du denn dann von solchen Menschen erwarten? Und das ist halt einfach, aber auch bei den Jahn-Fans heutzutage mittlerweile diese Sache, du musst dir einfach mal klar sein, dass du halt einfach nicht diese Ansprüche haben kannst, in der zweiten Liga jetzt schon so richtig etabliert zu sein. Ja, wir waren ein etablierter Zweitligist und wir sind weit weg von der Gefahr, glaube ich, komplett durchgereicht zu werden, in Oberliga, Regionalliga, was auch immer. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, unser Finanzvorstand sagt es immer wieder, wir sind in der zweiten Liga unterm Durchschnitt und da sind wir Schlusslicht. Ich meine, wenn man überlegt, dass ich Jahn-Fan geworden bin vor 10 Jahren, haben die noch in einem alten Jahn-Stadion gespielt, wo sich Borussia Mönchengladbach geweigert hat, drin zu duschen, weil es geschimmelt hat. Also, was erwartet man dann? Das sagt man wieder, ja, es sind 10 Jahre her. Ja, jeder, der sich mit Geldmarkt und Co. beschäftigt, weiß, was 10 Jahre sind. Nix. Und da bist du halt. Und dieses Geld kannst du nicht so einfach aufholen und diese ganzen Infrastrukturen, weil du Jonas gesagt hat, von wegen zweite Mannschaft, NLZ, wir suchen momentan auch nach einem Nachwuchsleistungszentrum oder bauen, möchten eins bauen. Jetzt weiß ja jeder, der sich ein bisschen mit der allgemeinen Lage hier in Deutschland beschäftigt, wie teuer Immobilien sind. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch oben so ist, aber Bayern ist teuer, Regensburg erst recht. Jetzt baust du es außerhalb von Regensburg, da ist es natürlich die zweite Liga und der Pokal der Geldsegen. Ohne das wird es viel länger dauern, das musst du heute halt alles aufholen. Und um zu meiner Ursprungssache zurückzukommen, da muss man halt einfach mal so realistisch sein. Wir können es in der zweiten Liga schaffen, ja, aber ich habe damals, als wir aufgestiegen sind, für mich selber gedacht, also mehr wie Platz 15 wird es auf gar keinen Fall. Und auch das mit viel Hängen und Würgen und Strecken, weil wir haben kaum Abgänge gehabt. Wir haben schon ein paar gute Zugänge, aber diese Zugänge kommen ja nicht ohne Grund zum Jahn. Ich meine, wenn wir da so eine Wahl hätten, dann hätten wir uns auch einen Tom Zimmerschied geholt. Aber der ist ja nicht ohne Grund lieber zu Elversberg als zu uns.
Aber der wird ja bei euch eh nicht treffen.
Abgesehen
Bei
davon,
den Heimspielen.
aber so, naja, das ist halt, also für mich ist eines der großen Probleme heutzutage diese Definition von Erfolg, weil es heißt immer, derjenige, der das gesagt hat, der weiß das und ich mag ihn sehr gerne, ja, aber wir sind auf Erfolglosigkeit getrimmt. Ich sehe das Halten eines gewissen Statuses nicht unbedingt als Erfolglosigkeit. Und ich glaube, das ist aber etwas, was momentan im Jahrenumfeld viele beschäftigt, weil man halt nicht versteht, warum man sich so präsentiert und es wirkt so, als hätten wir halt aufgegeben. Was halt nicht ist, aber die Realität ist halt einfach, dass du dich halt so schwer tun wirst. Und dass du halt einfach auch wissen musst, woher das kommt, warum das so ist. Das heißt nicht, dass wir uns damit zufrieden geben. Auf gar keinen Fall. Also ich bin normalerweise vor jedem Spiel vom Jahr gut gelaunt, weil ich denke, komm, heute geht was und geht wieder nix. Aber teilweise waren die Auftritte sehr ernüchternd. Also um das nur mal kurz zu sagen, gegen Braunschweig, ich war schon zufrieden, weil ich einfach mal wieder ein bisschen einen Kampfgeist gesehen habe, weil ich gesehen habe, sie spielen, sie können kombinieren, sie können mal einen Ball halten, Ecken können sie immer noch nicht schlagen. Also da, Jonas, ich bin bei dir. Aber lauter so Sachen, aber jetzt wie zum Beispiel gegen Nürnberg, da stehst du einfach irgendwann im Stadion, du schreist dir die Seele aus dem Leib, weil du es nicht verstehst. Weil du verstehst es einfach nicht. Manche Gegend, also wir haben es nach dem Spiel in Braunschweig gesagt, so, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, aber du stirbst halt trotzdem.
Ja.
Und das ist halt, also, und auch jetzt, ich bin nach wie vor der Überzeugung, wir können die Klasse halten, aber alles über Platz 15 ist für mich ein Wunder.
Gut, also
Also,
ich
sag
meine,
ich dir, wie es ist.
ist ja am Ende trotzdem, also auf der Grundlage dann neuen Kader vielleicht irgendwie doch
Ja.
zusammenstellen, ist natürlich trotzdem gut. Ich fand es halt so krass, ich habe Regensburg gegen die Hertha live im Stadion gesehen. Bitte hinterfragt nicht meine Wahl der Fußballspiele, die ich mir am Wochenende angucke, live im Stadion.
Oh, ist gut.
Und das, also ich fand das so krass, weil, ja, ich schon irgendwie fand, dass Regensburg da auch lange Zeit echt gut dagegen gehalten hat. Und dann musste man irgendwann hinten aufmachen und ist dann halt, ne, das war irgendwie so, wo man schon sehen konnte, warum bekommt man denn so viele Gegentore? Weil man immer das Gefühl hatte, sobald das erste fällt, bricht da vielleicht auch so ein bisschen was raus, ne? Also, und es ist ja auch irgendwann Kopfsache. Es ist ja einfach so, diesen Part kann man nicht rausnehmen. Also, warum hat man dann gleichzeitig erst nur 5 Tore, auch noch von 5 unterschiedlichen Torschützen in der Liga? Es kommt ja auch noch dazu. Also, man kann das ja immer von zwei Seiten sehen. Entweder man sagt, ja gut, es sind zumindestens, es kommen mehrere Spieler in die Position, ein Tor zu schießen. Oder man sagt halt, es fehlt halt momentan der Spieler, der, wo man weiß, ey, Flanke und Tor. Einfach, ne, Schema A, rein mit dem Ball. Ich meine, mit Kai Pröger hat man ja zumindest einen durchaus erfahrenen Spieler, aber auch der ist ja ehrlich gesagt von seiner Prime-Zeit weg, ne? Also.
Das, ja, also wir haben seit Jahren ein Problem in der Offensive. Nicht nur erst seit diesem Jahr und auch, als wir noch Andreas Albers hatten, hatten wir zwar Tore, aber jetzt nicht diese Welt an Toren. Aber wie du schon sagst, so, da sind wir halt aber wieder bei dem Punkt. Für manche Spieler ist vielleicht die zweite Liga entweder das Limit oder sie sind halt noch nicht so weit. Wie gesagt, wir haben ja ein paar gute Stimmen. Also in Noah Gunners hat Anlagen, ein Eliasud ist schon irgendwo eine verlässliche Bank. Auch wenn mein Mitautor mir hier dafür jetzt den Kopf abschlägt. Wer aus der Orotagbo hat gute Ansätze, Kai Pröger hat gute Ansätze, Christian Kühwetter ist unglaublich erfahren, aber jetzt beim Spieler wieder gegen Braunschweig, du hast halt einfach immer noch, es gibt immer noch das gute Pech, das gibt es halt einfach auch noch, ja? Und dann, aus welchem Grund auch immer, es werden falsche Entscheidungen getroffen, der Kopf ist vielleicht nicht ganz da, es ist vielleicht am Ende Qualitätsfrage, und dann muss halt die Mannschaft schauen, dass sie das auf die Straße bringt, also, ich will da nicht einzelne Spieler rauspicken und die kritisieren, das steht mir nicht zu, weil ich A selber nie Fußball gespielt habe, ja? Und B, ich mich natürlich als Zuschauer leichter red, sondern Motto, ja, schieb mal rüber, dann passt das schon. Ja? Aber es ist einfach Fakt, dass wir unglaubliche Probleme in der Offensive haben. Das haben wir seit Jahren. Deshalb haben wir natürlich diese Saison dann noch Probleme in der Verteidigung dazu bekommen. Auf den Außenverteidigern ganz speziell, da hatten wir ja heute auch schon mal das Thema. Das kann man sicherlich unserem Sportvorstand ankreiden, da kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu. Aber ja, um auf das nochmal zu kommen, du hast es jetzt auch so schön gesagt, ich habe das Positive versucht vorzuheben, aber mir ist schon durchaus klar, dass wir sehr viel Negatives haben, weil 5 Torschützen wäre gut, wenn wir 15 Tore hätten und nicht 5.
Ja.
Und vor allem nicht bei 33 Gegentoren. Bei 33 Gegentoren möchte ich nur eine Sache sagen, das ist halt auch etwas, was beim Trainerwechsel schon klar gemacht worden oder klar geworden ist. Er hat es geschafft, das mehr zu stabilisieren. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch Fehler drin. Wir haben natürlich Glück, dass einer unserer Jugendspieler brutal durch die Decke geht. Also Poldi Wurm hätte ich fast ein Denkmal baut, wenn er so nur ein Tor geschossen hätte. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so ein, du musst sagen, du hast beim Jahr nicht ein großes Problem, du hast überall so Probleme und du musst halt versuchen, eins nach dem anderen anzugehen. Und das ist halt für einen Fan, glaube ich, sehr schwer zu ertragen. Weil du willst natürlich gern sehen, dass die Abwehr steht, dass wir geile Flanken schlagen und am besten nur 3 Buden, aber das geht nicht.
Ja, und es ist natürlich, also es ergibt natürlich auch total Sinn, dass man jetzt erstmal Minimum bis zur Winterpause sagt, wir stabilisieren erstmal die Abwehr und dann gucken wir weiter, weil man hat einfach dieses, ja, diesen Kredit, ne, mit diesen 33 Gegentoren, die kriegst du ja nicht durch, wenn du 5 Spiele mal keins kriegst, dann werden die ja nie weniger, so, sondern das
Ja.
ist natürlich einfach gleichbleibend. Und Gleichzeitig ist es aber so, du kannst ja nicht beides, also meistens kannst du gerade, wenn du in dieser Position bist, du kannst nicht gleich beides gleichzeitig machen. Du kannst nicht sagen, wir stabilisieren jetzt die Defensive und wir gucken jetzt, dass unsere Offensive pro Spiel noch 3 Tore mehr schießt als der
Ja.
Gegner, so ungefähr.
Ja.
Das
Du musst, ja,
funktioniert
Entschuldigung.
nicht. Nee, alles gut. Und
Ja.
das, ich meine, man muss dann auch sagen, es sind jetzt noch 3 Spiele bis zur Winterpause, so, und dann ist aber, glaube ich, auch da wieder super wichtig, was passiert denn in der Winterpause? Hat man überhaupt irgendwie die finanziellen Möglichkeiten, aber ehrlich gesagt auch einfach sowieso, wie agiert man auf dem Transfermarkt? Und du hast es schon angesprochen, wie sieht da denn die Situation gerade aus, sowohl
Mei.
finanziell als auch vom Sportvorstand her
Also,
generell?
finanziell will ich nichts sagen, aber deutscher Meister wird nur der Jan. Wir sind eins hinter Bayern. Ja, also ich meine, das ist auch, wenn ihr mal einen Köln-Fan zu Gast habt, die Arbeit auch von Christian Köller mitgewesen und seinem damaligen Prokuristen Philipp Hausner, die wahnsinnige Arbeit geleistet haben. Wir sind unglaublich gesund, wir haben positives Eigenkapital. Aber um da mal einen schönen Vergleich heranzuziehen, wieso ist die denn, also bei, wenn ich jetzt sage Hansa Rostock, dass die nicht viel Geld haben, obwohl sie die Nummer 1 in ihrem Bundesland sind, ne? Wenn man dann sagt, MacPom mit ihrer Struktur oben, ist ja nicht so verwunderlich. So, und jetzt bist du bei uns in Bayern, wo du ewig viel Konkurrenz hast. Also, und die Oberpfalz ist halt schon jetzt nicht strukturschwach, aber woher soll das ganze Geld kommen? Und ich meine, für welchen Sponsor, Investor wären wir? Ich meine, wir haben nicht ohne Grund Netto ist er originalerweise aus Regensburg. Ja? Und also von den Finanzen, das würde schon gut ausschauen, aber in der heutigen Zeit vom Profifußball, wo alles unbändig viel Geld kostet, kannst du nicht, also kannst du schon kaufen, aber dann gefährdest du halt wieder alles. Dann bist du eben in der Ding, wo du sagst, wir können jetzt schon 4 Millionen Spieler kaufen, aber dann muss halt unser NLZ länger warten. Jetzt, was ist denn wichtiger für ein Jan, einen guten Spieler zu kaufen oder NLZ? Wo willst du auf lange Sicht hin? Welche Vision hast du? Und ich denke, als Jan Regensburg muss man sich da schon klar sein, also wenn ich jetzt, dass wir die Nummer 5, 6 in Bayern wahrscheinlich sind. Und dass wir da gleich nicht die Ansprüche haben sollten, fertige Spieler zu kaufen oder auch einen fertigen Trainer. Ich meine, natürlich gäbe es mega interessante Trainerkandidaten, ja? Sei es Steffen Baumgart, Zorniger und Co., aber ich denke, Steffen Baumgart verdient so viel, wie uns der Sponsor im Jahr zahlt. Also, wie sollen wir sowas holen? Und darum musst du halt schauen, was du machst. Und ich denke, mit einer Leihe wären wir gut beraten. Vielleicht findet sich aber auch eine günstige, gute Alternative. Zum Transfermarkt nochmal an sich, das ist eine große Kritik an unserem neuen Sportchef, an Achim Beierlotzer, dass er nicht gut geplant hat. Ich meine, wir haben verletzungsanfällige Spieler, Robin Ziegle, Oskar Schönfelder und solche Sachen. Und jetzt fällt Oskar Schönfelder nach einem bösen Foul wieder weg. War das nicht sogar gegen Elversberg? Na, es war früher, weiß jetzt gar nicht mehr. Der sich wieder am Knie schwer verletzt hat. Und jetzt hast du nur noch Brian Hein. Ich will nicht auf Brian Hein draufhauen, weil er sich stark gesteigert hat. Er hat das immer besser angenommen, er hat das gut adaptiert. Aber nichtsdestotrotz hast du jetzt nur noch Brian Hein. Was ist, wenn mit dem was ist? Oder wenn er mal in eine Formkrise wiederkommt? Dann eben in der Offensive, wir haben viele Leute geholt. Ein Christian Kühlwetter, der keine Spielpraxis hatte ewig, der zwar schon zeigt, dass er es kann, aber irgendwo platzt der Knoten nicht. Und man merkt halt einfach, dass irgendwo, man sagt es immer so, so ein bisschen mit dem lachenden Auge, das Telefonbuch von Achim Beierlotzer anscheinend ziemlich leer ist, weil er anscheinend niemanden kennt, wo wir uns was leihen können, dass man mal bei Bayern fragen, hey, habt ihr wen, den ihr uns leihen könnt, jetzt so nach dem Motto. Das redet sich aber halt immer alles so leicht. Das ist das Problem, wo ich mit vieler dieser Kritik an den ganzen Sache habe, weil FIFA spielen kann ich auch. Das ist aber halt leider nicht das echte Leben. Also wir haben Bedarf, wir brauchen einen Außenverteidiger, definitiv, eventuell nochmal einen Sturm, aber ich denke, wir müssen da mit Laien arbeiten und schauen, was wir bekommen. Und nochmal, der Jan hat schon ein bisschen Geld, aber ich denke nicht, dass der Jan in der Position ist, sich fertige, ich nenne es mal Produkte, Entschuldigung für den Ausdruck, Produkte zu kaufen. Wir können jetzt nicht losziehen und sagen, hey, wir holen uns jetzt einen, wie hat euer Außenverteidiger geheißen? Baum? Baum? Braun?
Baum ist geliehen von Freiburg,
Jetzt
von Frankfurt, Entschuldigung, Entschuldigung.
mal als blödes Beispiel, wir können jetzt nicht hergehen und sagen, hey, Frankfurt, beendet mal die Leihe mit Elversberg, wir kaufen uns jetzt einen Baum. In der Lage sind wir nicht. Wir könnten aber fragen, hey, Frankfurt, habt ihr vielleicht noch einen Verteidiger, den ihr uns leihen könntet, der aber halt dann Zeit braucht, sich zu entwickeln. Und ich denke, das ist halt auch die Idee hinter Andi Patz, also tun wir nichts weg. Es wird sehr kritisch gesehen, weil er hat natürlich unter Enoch schon gearbeitet, also was soll sich großartig ändern? Nichtsdestotrotz ist es eben das, was viele immer fordern, eine interessante Alternative. Klar wäre es vielleicht schöner gewesen, wenn du anders eine interessante Alternative gehabt hättest und Andi nochmal ins zweite Glied getreten wäre, um zu lernen und vielleicht da mal zu übernehmen. Aber du musst halt schauen, was du kriegst, was sich entwickelt. Und das ist, also wie gesagt, Außenverteidiger, eventuell findest du in der Offensive welche, wo du eher abgeben kannst oder verleihen kannst, ja, dass sie sich vielleicht nochmal einen Schritt machen können. Ansonsten eine große Kritik von mir, die ich schon damals hatte, ist Rebuild 2025. Heutzutage gibt es ja anscheinend nur noch 2 Jahresverträge. Das ist jetzt anscheinend meine FIFA-Welt gewesen persönlich, weil ich hätte immer längere Verträge gemacht. Bei uns laufen 2025 wieder alle Verträge aus. Also wenn wir auch absteigen, ich glaube, dann gehen ja wieder 10 Leute. Und da musst du halt auch schauen, wen willst du vielleicht behalten, wen willst du nicht behalten. Also das ist halt auch ein schwieriges Thema. Und wie gesagt, an der Stelle hockt halt dann Achim Bayerlorz in seiner ersten Sportdirektorenposition, der halt auch lernen muss. Und da bist halt jetzt die Frage, willst du ihm die Zeit geben und lernen lassen? Wo jetzt ich persönlich schon ein Fan davon bin, aber ich kann auch viele kritische Stimmen verstehen, die sagen, Fußball ist Ergebnissport, Fußball ist Erfolg, es muss erfolgreich sein und die Zeit gibt man ihm nicht. Na, da muss man da wieder sagen, dann haben wir den vierten Sportdirektor innerhalb seit 2 Jahren, seitdem Christian Köller weg ist.
Wenn du jetzt sagst, also du hast eben gesagt, dass da muss man sich schon entscheiden mit NLZ oder will man auf Teufel komm raus irgendwie vielleicht die Klasse halten. Und jetzt sagst du, also 10 Spieler wären vielleicht weg, wenn man absteigt. Wie groß wäre denn die Katastrophe, wenn man jetzt absteigen würde? Also was würden denn das für Regensburg und für den Verein bedeuten?
Das ist eben das, wo ich gesagt habe, dass wir in so einer guten Lage sind. Wir würden nicht untergehen. Wir würden jetzt nicht in Fahrwasser gekommen, wie, da muss mich Eva bitte korrigieren, wenn das ist, wie es bei Bielefeld anscheinend damals war, es so schlimm ausgeschaut hat. Oder bei
Schaut
Duisburg
immer noch
oder mit
schlimm
16
aus,
oder
aber.
so. Das auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Natürlich profitieren wir davon ein bisschen vom städtischen Stadion, das im Schwarzbuch der Bund der Steuerzahler war. Ja? Und der FDP-Stadtrat regt sich immer noch auf. Aber
Kann ja mal eine Pyramide basteln.
danke. Na, aber wir würden es überleben. Eventuell müssten wir wieder Einsparungen machen. Also vielleicht, dass dieser eine Videoanalyst, der Olli Seitz für Ulm vielleicht wieder gehen müsste, könnte ich mir vorstellen. Aber wir würden definitiv klarkommen. Wir dürfen natürlich auch nicht so lange bleiben, weil das natürlich den Bau des NLZs immer weiter nach hinten schiebt. Darum ist ja der DFB-Pokal für uns so ein Segen. Um einmal die Finanzen von Regensburg ganz einfach darzustellen, wenn wir uns unseren Jugendspieler, den Poldi Wurm, weil er so gute Leistungen bringt, ne, dann sagt Elversberg, den will ich. Und sagt, wir bieten euch 1 Million. Dann sagt der Jan, nimm Poldi Wurm, unser NLZ ist bezahlt. Passt. So sind unsere Finanzen. Das hört sich jetzt an, als wären wir die ärmsten Kirchenmäuse. Das nicht. Aber dann hätten wir halt unser Ziel so erreicht. Wir könnten das finanzieren, ja, und hätten vielleicht nur was übrig. So. Einfach
Aber
sehr
also
konservativ wahrscheinlich.
1 Million bis NLZ-Finanzierung ist ja jetzt auch nicht so viel. Also ich weiß zum Beispiel hier in Bielefeld, da sollte es auch wahnsinnig lange ein neues NLZ geben und im Endeffekt hat man es eben mit der Hilfe von Goldbeck hier geschafft, also einem lokalen Unternehmer, der hat halt das NLZ jetzt gebaut, ne? Weil, also und ich meine, wenn man es vergleicht, Bielefeld hat zwischenzeitlich 2 Jahre Bundesliga gespielt, lange vorher zweite Liga, ne? Also es ist eben. Um einfach zu unterstreichen, ey, mal eben gerade NLZ, also in Bielefeld gibt es immer noch keine U23-Mannschaft, weil es einfach extrem teuer ist, sowas auf Dauer zu finanzieren. Und das sind natürlich so verschiedene Dinge, die einander dann auch bedingen. Also wenn bei dir immer ab der U19 Schluss ist, um auch eben jüngere Spieler auszubilden oder irgendwie das für dich attraktiv zu machen, dann ist natürlich auch irgendwann schwierig. Und ich glaube dahingehend, dass es schon ja, ist ein schwieriger Weg, aber ja, also ich wüsste es jetzt auch nicht. Also ich glaube, ich bin generell einfach kein großer Achim Bayerlorzer-Fan. Ich weiß nicht, war ich nie. Aber ja, klar, also ich meine, man muss ja auch sagen, wahrscheinlich eine Finanz, also beziehungsweise Präsidium, ich weiß nicht genau, wie es bei euch strukturiert ist, aber wer immer auch gesagt hat, hier Bayerlorzer soll den Job machen. Ich meine, also wenn ich jemanden einstelle, wo ich weiß, er hat noch keine Erfahrung, dann muss ich natürlich aber auch überlegen, was mache ich denn jetzt? Also, dass das jetzt keine einfachen Jahre werden auch oder Monate auch, muss einem dann ja auch bewusst sein. Ne? Also da ist ja dann immer die Frage, welchen Weg wollten wir auch mit Bayer-Lorzer gehen? Ne? Und
Hast du dich mit Max vorher unterhalten?
nein.
Sicher? Weil Max ist auch ein großer Kritiker unseres Präsidenten. Ja? Zu Recht, weil ich meine, das Präsidium muss sich ja vorwerfen lassen, hey, ihr habt vor Bayer-Lorzer zwei nicht erfolgreiche Sportdirektoren gehabt und jetzt wieder eventuell einen nicht erfolgreichen. Was ist da los? Nein, ich meine, beim Jan ist es übrigens, ich glaube, das ist auch ganz interessant, weil ich gerade nochmal nachschaue, dem Verein gehören 90% vom Jan, 10% sind der Rest.
Krass.
Wobei ich da eine witzige Anekdote noch einstreuen kann. In Regensburg gab es ja die Spendenaffäre. Ja, wer das mal will, kann das mal nachlesen. Und hat dieser Bauträger, der die Teile gehabt hat, hat das an einen Investor verkauft. Und dieser Investor, der hat mich meine damalige Vorgesetzte in meiner Arbeit angesprochen, die hatte ein Haus, wollte es verkaufen, der wollte das kaufen. Ja, der wirkt aber nicht sehr seriös. Und hat gesagt, ja, lassen Sie es bleiben, das ist beim Jan auch nicht sehr seriös. Haben wir die Fans protestiert, dann musste der das wieder zurückverkaufen. Also, so ist es alles ein bisschen zustande gekommen. Mei, das Präsidium muss sich natürlich auch Fragen gefallen lassen. Ich denke, was beim Jan halt jetzt wieder so, ich weiß ja, wie ich das beschreiben soll, das ist jetzt vielleicht sehr, sehr einfach und das mit sehr vielen Klischees gesagt, aber ich meine, wir sind halt hier in der Oberpfalz. Regensburg ist schon eine Großstadt, eine bekannte Großstadt, eine schöne Großstadt, aber es ist halt kein Bielefeld, kein Dortmund oder Berlin, wo du halt immer mal wieder
Wilde
irgendwelche Leute hast.
Aufzählung von Städten.
Na, ja, also gut, also was soll ich denn das sagen? Wir sind halt irgendwo in der Pampa. So, wir sind schon, Regensburg ist schon groß, und du hast halt drumherum nichts. Ich meine, ich glaube, der Jonas kann da schon ganz gut mit. Was, du hast halt im Saarland, da kommt halt erst einmal lange nichts Großes, wo du irgendwo draus ziehen kannst. Das gute Beispiel ist, das NLZ ist schon wichtig. Aber das Problem bei unseren Jugendmannschaften, unserer U21 zum Beispiel, ist, die spielen in der Bayernliga. Das heißt, selbst wenn du ein Talent hast, dann musst du es in der Bayernliga spielen. Nicht mal in der Regionalliga Bayern, die ja auch nicht gut ist. So im Vergleich zur Regionalliga West-Südwest und solche Sachen. Und ich glaube, da hast du schon so ein bisschen Problem. Woher kommen halt diese Kontakte? Du merkst halt meiner Meinung nach immer noch, dass der Jan halt einfach klein ist, dass das ganze Umfeld klein ist, dass das halt einfach, dass wir auch jahrelang in der Versenkung verschwunden waren, bevor wir damals wieder hochgekommen sind. Das kann dir halt, ich gesagt, als Arminia Bielefeld, die schon Jahrzehnte oben waren, ja, nicht so einfach passieren. Also nicht, sollte man meinen, ne? Aber weißt du, und das ist halt etwas, und ich glaube, das ist halt beim Jahren war langer Weg eben auch gescheit, also gescheiterte, in dicken Anführungszeichen Spieler, also mit einem Karriereknick oder halt ein junge Regionalligaspieler zu verpflichten, aber man sieht ja, dass das mittlerweile noch mehr machen wie sonst. Und das ist natürlich dann für ein Jahr hart. Ich meine, woher willst du da andere ausstechen? Und wie gesagt, was zu diesem ganzen, denke ich, diesen Prozess gehört, dass man sich jetzt mal bewusst werden will, wo will man jetzt, also man weiß schon, wo man hin will. Man will in diesen Top-Verein bleiben. Man würde gerne auf lange Sicht länger wieder in der zweiten Liga bleiben. Oder zumindest im oberen Feld vor der dritten Liga erstmal und dann wieder in die zweite Liga. Und ja, wir sind schon noch erfolgreich. Wir wollen wirklich dauerhaft in der zweiten Liga bleiben. Bloß du musst halt schauen, was du halt aufholen musst, was du für Konkurrenz hast. Und ja, wie einfach. Das ist halt, glaube ich, gesagt, ich kann es immer nur wieder sagen, das ist nicht so alles, wie man sich das im Fußballmanager vorstellt. Es hört sich blöd an, aber es ist halt so.
Ja, morgen Abend oder je nachdem, wann ihr das hört, vielleicht auch heute Abend schon, geht es dann im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart. Ist vielleicht einfach mal ein Spiel, wo man, also, ne, sind wir mal ganz realistisch, Pokal hat seine eigenen Gesetze, ich weiß.
Ja, nächstes Jahr heute Europa.
Ja, genau.
Ich verstehe die Frage nicht.
Gibt's ja, ist natürlich ein VfB Stuttgart schon nochmal ein anderes Kaliber als der VfL Bochum, ist einfach so. Aber es, also vielleicht tut es einfach der, also sowohl der Jahnseele mal ganz gut, als auch sämtlichen Spielern einfach mal so, also ich meine, mal gerade eben ins DFB-Pokal-Achtelfinale kommst halt trotzdem nicht. Und das ist natürlich vielleicht einfach für den Kopf. Ja, eine schöne Sache, wenn du es irgendwie schaffst, zumindest da mal 45 Minuten ganz gut dagegen zu stehen. Also,
Nein, man probiert's.
ne, also
Einfach probieren.
eben. Und dann geht es jetzt eben am Wochenende gegen Köln, dann auswärts gegen den KSC und dann ist das letzte Spiel des Jahres gegen Darmstadt. Auch buntes Potpourri, ehrlich gesagt, zweimal Top 10 dabei, Stand jetzt. Aber ja, also. Ich glaube halt wirklich, wir haben, wie gesagt, bei Eintracht Frankfurt, Eintracht Braunschweig, Junge, 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 letzte Saison gesehen, dass eben, ja, ein, zwei wichtige Entscheidungen im Winter und dann eben gut rauskommen aus dieser Winterpause, unfassbar wichtig sein können. Und jetzt eben, es ist eben nochmal eine andere Situation als in der letzten Saison. Und da ist definitiv ja, ne, noch nicht das letzte Wort gesprochen. Man hat eben den direkten Kontakt und eben unter anderem bei einem Schalke 04 und bei einem Fürth, da brennt der Baum vielleicht mal ein bisschen früher als
Wie gesagt, Das ist halt, also erstmal mal kurz zum Spiel gegen Stuttgart. Das ist natürlich für viele von der Fanszene, vor allem von der organisierten Fanszene, ein tolles Spiel, weil man hat ja eine Fanfreundschaft mit den Stuttgarter
Fest,
Kickers.
ja.
Das also ist, denke ich, ganz spannend. Ansonsten, mei, ich überlege gerade, wie ich das sag. Es ist einfach, es ist schwierig, weil vielleicht zeichnet das auch irgendwann ab einem gewissen Punkt ein Jahnfan aus, weil man sich einfach damit abgefunden hat. Ich weiß es nicht. Es ist so, man hat doch gewusst, worauf es hinsteuert. Man hat sich halt mehr erhofft. Ja? Und wie gesagt, ich kann es nur mal sagen, wenn du noch mehr so Spiele hast wie gegen Nürnberg oder gegen Fürth das erste Mal oder auch mal wieder so blöde Spiele wie gegen Schalke, ja, wo du halt einfach überhaupt nicht richtig mitgemacht hast, dann brennt bei uns auch der Baum. Also dann ist definitiv, aber wie sowas gegen Braunschweig, jetzt, man kann doch drauf aufbauen. Und ich meine, viele haben sich schon ein bisschen damit abgefunden, aber es geht halt einfach auch gut darum, sich zu präsentieren. Und ich bin immer nur der Überzeugung, wenn du es halt nochmal schaffst, dich einfach ein bisschen aufzubäumen und diese Probleme nach und nach zu lösen, dann kannst du noch irgendwie dranbleiben. Und das geht's halt, du musst halt dranbleiben. Wenn natürlich jetzt Münster morgen einen Lauf hat und dann Ulm einen Lauf hat, dann haben wir ein Problem. Aber warum sollten die auf einmal so viel mehr einen Lauf haben? Die spielen ab und an schöner Fußball, ja. Aber ich finde, ich bin einfach kein Fan davon, das jetzt halt einfach nur bis zum Saisonende abzuschreiben. Man muss einfach kämpfen, Gas geben. Wie gesagt, wir haben gewusst, worauf es vor der Saison hinausläuft. Und was wären wir für Zweitligist, wenn wir es nicht wenigstens versuchen würden anzunehmen. Ja? Aber man muss halt so realistisch bleiben. Wir haben Problemfelder. Wir müssen viel arbeiten. Wir müssen noch viel Lehrgeld zahlen. Es ist auch spannend zu sehen, wie es weitergeht. Und dann muss man auf die nächste Saison blicken. Aber ich will es halt nicht abschreiben. So jetzt, wir haben noch, welcher Spieltag war jetzt da? 14. Jetzt haben wir einen 15. Spieltag, wir haben noch eine ganze Rückrunde. Wer weiß, vielleicht holen wir im Winter den Außenverteidiger, der von der Mittellinie da und Tore schießt. Tut er nennen wirklich, ich weiß, da man nicht.
Bitte, bitte, bitte hier
Aber
nicht den Außenverteidiger aus Bielefeld tun und holen, der das wirklich kann.
wie heißt denn der Name?
Das ist der Luis Oppi, bitte nicht tun.
Nee, aber wie gesagt, also ernsthaft so, ich. Also ernsthaft gesprochen, ich denke nicht. Also ich denke nicht, dass wir höher wie 16 kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir direkt wieder runtergehen. Aber ich weigere mich aufzugeben. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass sie kämpfen. Das war schon immer ein Jahrmarkenzeichen bis zum Ende. Und ich möchte auch, dass wir lernen und dass wir nicht einfach nur Kurzschlussreaktionen treffen. Und ich glaube, das habe ich ja so ein bisschen auch von Elversberg jetzt so rausgehört. Da werden eine Kurzschlussreaktion getroffen, als wir damals in der Regionalliga rumgetümpelt ist. Sondern hat man gesagt, okay, pass auf. So ist der Plan, wie Heidenheim oder Freiburg das gemacht haben. Und man hat ja gesehen, dass es bisher funktioniert hatte. Man muss halt was ändern, man muss halt dem Ganzen eine Chance geben und dann wird man sehen.
Ja, also
Und ja.
das ist halt gerade der Pokal, der kann ja auch schon vielleicht ein bisschen was freisetzen. Also ich weiß, vor 2 Jahren in der dritten Liga, da haben wir das Pokalspiel gegen Leverkusen gehabt. Das haben wir mit 4:3 gewonnen und das war dann auch wieder so ein
Ja.
für die dritte Liga. Und ich meine, das war damals eins, wenn nicht sogar das letzte Spiel von Sejuane in Leverkusen. Das heißt, so gesehen haben wir den Leverkusenern den Meistertitel erst möglich gemacht. Dafür bekamen wir bis jetzt noch nicht mal ein Dankeschön. Aber naja.
Und
Ja, aber
dabei
Rudi
hat
Völler schuld ist nicht irgendwas. Irgendwas war da.
das
Ja.
ist der Alonso muss nochmal vorbeikommen und sagen, er leidet vielleicht
Ja.
nochmal ein, zwei
Also
Trainings.
zumindest eine Karte wäre doch nett, aber naja.
Ich denke mal halt einfach am Ende vom Tag immer so, wie gesagt, klar, man muss irgendwo realistisch bleiben, aber jetzt stell dir mal vor, wie du es schon so gesagt hast, bei Elversberg war es ja genauso, jetzt stell dir mal vor, wir machen im Dezember, aus welchem Grund auch immer, gewinnen wir jetzt gegen Köln, ja, und von mir aus gegen Darmstadt ist als Blitzbeispiel. Dann hast du, und die anderen beiden spielen so weiter wie bisher, ja, dann warst du vielleicht schon mal nicht mehr Letzter. Und du weißt ja nicht, was das dann halt ausmacht. Darum, klar, realistisch gesehen gewinnen wir kein einziges. Vielleicht gegen Darmstadt unentschieden. Aber ich finde das einfach, ich stelle mir halt einfach vor, wenn jetzt ich ein Spieler wäre und würde mitbekommen, dass meine Fans grundsätzlich so denken, fände ich es blöd. Und das ist halt einfach nicht meine Einstellung dazu und das erwarte ich ja nicht von der Mannschaft. Ich erwarte ja von der Mannschaft, dass sie nicht aufgibt, dass sie kämpft. Da muss ich als Fan, der ich ja am Ende auch nur bin, auch machen. Auch wenn wir, wie gesagt, viele Problemfelder haben und viel zu lösen haben und wir werden sehen, wo es hingeht. Wie gesagt, wie du gesagt hast mit Achim Bayerlotzer, er ist nicht hundertprozentig unumstritten aus diversen Gründen und seinen diversen Auftritten. Ich denke, er ist immer noch ein Fußballfachmann, aber in gewissen Punkten muss er sich definitiv ändern. Den Rest wirst du sehen.
Gut, dann würde ich an der Stelle mal sagen, ich habe euch natürlich eine sehr optimistische Zeitangabe für diese Folge gegeben. Ich entschuldige mich, aber ist ja auch ein gutes Zeichen, dass wir viel zu bereden hatten. Und von daher würde ich es jetzt nach hinten raus tatsächlich relativ kurz machen und euch beiden einfach danken, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, Jonas. Schön, dass du uns wieder was zur SVE erzählt hast.
Gerne, ich komme auch nächstes Jahr wieder.
Ja, und Thomas, ich hoffe, wir hören uns dann nächstes Jahr auch nochmal.
Irgendwas mit Bielefeld bestimmt.
Und dann wünsche ich euch schon mal eine schöne Adventszeit noch. Ich glaube, ihr hört mich in diesem Jahr nicht mehr. Aber schöne Weihnachten an alle, die es feiern. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Tschüss.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Lernen Sie ein bisschen Geschichte und dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie sich das damals im Parlament entwickelt hat.